Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 22. November 2023, heute große Zürcher Rede von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Auf Einladung der Weltwoche verbringt er 2 Tage in der Schweiz. Gestern Gespräche mit dem Bundesrat, mit unserem Bundespräsidenten in freundschaftlicher Atmosphäre. Das freut mich. Die Schweiz ist ja so etwas, oder sollte es sein, ein Therapiezentrum der Weltpolitik. Die Schweiz wäre auch ein Brückenbauer in einer Welt des Wahnsinns und der Konflikte. Und Viktor Orban, der so heftig und auch so unrecht und ungerecht immer wieder beschimpfte ungarische Regierungschef, er ist eben auch ein Brückenbauer, ein Spezialist des Dialogs und der Verständigung, kein Ideologe, aber ein Grundsatzpolitiker, so nehme ich ihn wahr. Und vor allem ist Viktor Orban in diesem Mainstream- und Woke-Europa, in dieser EU der Wokokraten und Bürokraten, ist er so etwas wie der letzte Gralshüter eines vernünftigen konservativen Denkens, ein richtiger liberal-konservativer, wie es sie früher sogar noch in der deutschen Politik gab, zum Teil sogar noch in den Regierungen. Lange, lange ist es her, es blutet einem fast schon das Herz, wenn man versucht, sich daran zurückzuerinnern. Viktor Orban, für mich eine imponierende Persönlichkeit, ein Freiheitskämpfer, ein Verteidiger auch seines Ungarn, ein Vorkämpfer für Europa, aber eben einer, der realisiert hat, dass nicht überall dort, wo EU draufsteht, auch Europa drin ist. Und nicht zuletzt, last but not least, verteidigt Viktor Orban als 5-facher Familienvater und mittlerweile 6-facher Großvater, der von seinen Kindern immer wieder autoritär erzogen worden ist, wie jeder Familienvater. Er verkörpert, er steht eben auch für die Familie. Und die Familie ist die Grundlage unserer Zivilisation, letztlich jeder menschlichen Ordnung, auch unseres Staates. Und dort, wo es den Familien gut geht, dort geht es eben auch der Freiheit gut. Totalitäre Staaten, autokratische Staaten haben immer versucht, die Familien zu zerschlagen, die Menschen zu atomisieren, auf dass sie den Klauen, dem Zugriff des Staates nicht mehr sich entziehen konnten. Viktor Orban, heute ab 9.45 Uhr sind wir dabei mit Direktübertragungen. Wir sind sehr stolz, dass der Ministerpräsident unserer Einladung Folge geleistet hat, dass er uns die Ehre erweist. Ab 9.45 Uhr mein Kollege, Ihnen bestens bekannt, Roman Zeller, mit Interviews, mit Gesprächen, die andere Sicht, die andere Sicht und die Weltwoche mit ihren mittlerweile auch schon 90 Jahren auf dem Buckel, ungebrochen und frisch, vital, so als ob sie erst gestern einem Ei entschlüpft wäre. So, jetzt genug da der abenteuerlichen Metaphern. Es würde mich freuen, ab 9.45 Uhr. Heute ist viel die Rede von Autokraten und Despoten, von Diktatoren. Und ich habe den Verdacht, dass die das Wort Despotie und Autokratie am freizügigsten und am häufigsten im Munde führen, dass gerade das die Despoten sind, die kleinen Diktatoren, die stillen Tyrannen, die uns da behelligen und die uns auch das Denken und das freie Reden verbieten wollen. Wenn Sie sich aber für das Thema Autokratie und Despotie wirklich interessieren, dann empfehle ich Ihnen mein Buch des Jahres zu diesem Themenbereich, zu diesem interessanten Spektrum von Fragen, die sich da auftun. Und zwar ist es das Buch von Tom Holland, dem britischen Historiker, auf Englisch Dynasty, auf Deutsch im Klett-Cotta Verlag erschienen, Dynastie, Glanz und Elend der römischen Kaiser von Augustus bis Nero. Also die claudische, augusteische Dynastie sozusagen mit ihren Ursprüngen noch in der Römischen Republik, in den Wirren des Bürgerkriegs. Und Octavian Gaius Octavius, der Mann, der dann als Augustus das römische Kaiserreich begründen sollte, er war noch der Adoptivsohn des Warlords Julius Caesar. Und Tom Holland beherrscht die Kunst, federleicht über die Antike zu schreiben. Und vermutlich ist das Leben dieser prägenden Cäsaren noch nie besser beschrieben worden, wobei es schon sehr, sehr viele Versuche gab, das zu beschreiben. Und ich kenne bei weitem nicht alle, aber das handelt sich hier zweifellos um eines der besten, interessantesten und auch kurzweiligsten Bücher. Und Augustus, Gaius Octavius, der Mann, der Marcus Antonius besiegte in der Schlacht von Actium 31 vor Christus, als Marcus Antonius, der Feldherr Caesar, sein großer Adjutant der Gallienkriege und auch Triumvir des Römischen Reichs, Befehlshaber des Ostens, unsterblich verliebt in Kleopatra. Vielleicht haben einige von Ihnen auch das Filmspektakel noch in Erinnerung mit Richard Burton und Elizabeth Taylor. Die Liebe dieser historischen Figuren hat dann sogar in der Wirklichkeit Funken geschlagen und Burton und Taylor sind dann auch zum Paar geworden, wenn auch auf einer Fieberkurve unterwegs, wie vermutlich seinerzeit Marcus Antonius und die griechische Monarchin. Und dieser Augustus, der vom Anfang als Schwächling verlacht wurde, hat sich durch eiserne Disziplin, durch strategisches Geschick, auch durch politisches Genie und Ruchlosigkeit zum Alleinherrscher gemacht. Und er ist sozusagen das Inbild, der Archetyp des Autokraten, denn er hat seine Autokratie auch immer virtuos als Schauspieler sozusagen verborgen hinter den Kulissen der Republik, der alten freiheitlichen römischen Staatsform. Er hat das also getarnt und immer so getan, als ob er im Grunde gar kein Monarch wäre, aber natürlich war er das und auch ein Despot, ein Tyrann, gleichzeitig aber auch Retter des Vaterlandes. Eine ambivalente Figur, eine hochfaszinierende Persönlichkeit, hochbetagt dann gestorben, friedlich in seinem Bett und seine letzten Worte sollen gewesen sein, habe ich meine Rolle gut gespielt. Und ich glaube, dass viele der heutigen Machthaber, ob sie es nun bewusst tun oder unbewusst, die Techniken oder einige der Herrschaftstechniken dieses großen römischen Kaisers, der dann einen Staatsbau hinlegte, der einige Jahrhunderte überdauern konnte, dass sie diesen Potentaten insgeheim kopieren, beziehungsweise dass er eben die Urform geprägt hat, die noch heute sich als funktional erwiesen hat, wenn man denn einmal Diktator oder Autokrat werden möchte. Auf jeden Fall eine unglaublich interessante Geschichte und selbstverständlich auch eine Geschichte, ein Blick in die Grundlagen unserer Zivilisation. Doch jetzt zu einem weniger glamourösen Thema, nicht zu den Potentaten, aber zu den gewählten Regierungsmitgliedern in Deutschland. Und da schaut man mittlerweile fast schon etwas mit Mitgefühl in den Norden, wie jetzt diese Ampelregierung mal um mal zurückgepfiffen wird, stümperhaft. Die Verfassungsbrüche, die Gesetzesverletzungen bei der Haushaltsgestaltung sind mit Händen zu greifen. Und es hat etwas Tragisches, wie da vor allem Christian Lindner, der sich ja immer so bemüht hat, hier den optimalen, den fast schon den Blender, den Strahlemann zu geben, dass er nun hier sozusagen als Finanzchef diese zertrümmerten Haushalte, diese von den Richtern sturmreif geschossenen Haushaltsentwürfe sozusagen verantworten muss. Und wie wir lesen, ist das finanzielle Geschehen der Bundesrepublik auf Regierungsstufe faktisch lahmgelegt. Alles, was die da machen wollten, ist verboten, ist eine Verletzung des rechtlichen Rahmens. Das ist schon unglaublich und das ist auch eine Inkompetenz, die in Erinnerung ruft, ein berühmtes Wort von Napoleon, der eben den Faktor Inkompetenz als den meist unterschätzten, die meist unterschätzte Fehlerquelle in menschlichen Dingen einmal qualifiziert hat. Napoleon übrigens in einem neuen Film von Ridley Scott, dargestellt von Joaquin Phoenix. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ein gigantisches Epos. Es muss ein Meisterwerk sein. Alle Kritiker sind begeistert. Und Ridley Scott hat ja bewiesen, mit Alien, mit Gladiator, mit vielen anderen Filmen, dass er es versteht, solche Epen hinzulegen. Mit einer Wucht und einer Bildkraft, aber gleichzeitig eben auch mit einer schauspielerischen, fast kammerspielartigen Intimität, die ihresgleichen sucht. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Napoleon-Film und sei es auch nur deshalb, weil er mich ablenkt von der Trübsal der Nachrichtenkommentierung. Es muss nicht jeder gleich rausplappern, was ihm gerade auf dem Herzen liegt, sagt stoßseufzend Olaf Scholz, der Kanzler, der da über ein Panikorchester dirigierend wachen muss, der Dirigent des Panikorchesters dieser Ampelregierung. Angst vor Import des Krieges, warum sich Macron nicht an die Seite Israels stellt. Das ist für mich in Europa die wesentliche Lehre dieses Nahostkriegs, dieses neuerlichen Aufflammens der ganzen Auseinandersetzung und dieser fast schon biblisch anmutenden, praktisch vielleicht auch unlösbaren Konflikte, die wir da immer wieder zu gewärtigen haben. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass gewisse Kulturen nicht so gut zusammenpassen. Und mein Rat ist einfach, aufgepasst bei der Immigration von muslimischen Bürgern, von Leuten aus dem muslimischen Kulturkreis. Das ist nicht ein pauschales Verdammungsurteil, so will ich das nicht verstanden haben. Aber genauso wenig wie in muslimischen Ländern eine Masseneinwanderung von christlichen oder jüdischen Siedlern stattfindet, genauso wenig sollten wir uns da leichtsinnig übernehmen im Glauben, wir schaffen das. Und am Schluss haben wir eine Situation in Frankreich, gut, da spielt natürlich noch die ganze Kolonialgeschichte hinein, wo sie dann auch eine Ghettobildung haben, faktische Parallelgesellschaften, in Deutschland ist das auch schon weit verbreitet, wo sie dann sozusagen nicht mehr Herr im eigenen Haus sind und wo bestimmte Gruppen auch mit einem Selbstbewusstsein, das unseren sozusagen suizidal veranlagten Multikulti-Gesellschaften im Woke-Modus mit einem Selbstvertrauen, das uns eben abgeht, das unseren Leuten nicht mehr gegeben ist, die sich eben gar nicht mehr selber leitkulturmäßig zur Geltung bringen können, die zu schwach sind, um überhaupt andere zu integrieren, weil sie selber nicht mehr wissen, wofür sie stehen. Und deshalb muss man hier auf die Bremse gehen, weil sonst findet dann tatsächlich sozusagen eine Art Indianerisierung statt von uns in Europa. Und es gibt Befürchtungen, gerade aus dem Umkreis der ungarischen Regierung. Ich habe mit Ministern und auch Botschaftern des Kabinetts Orban mich schon öfters darüber unterhalten. Und da gibt es sehr pessimistische Prognosen, wonach eben doch einige dieser Ungarn davon ausgehen, dass einfach, wenn das so weiterläuft, dann werden wir in Europa nicht mehr eine europäische Kultur haben. Und das muss man ernst nehmen. Und das ist auch kein Rassismus, sondern das ist einfach das Eingeständnis in die eigenen Grenzen. Macht eure Zäune nicht zu weit, auch nicht im Migrationsbereich. Übernehmt euch nicht, bleibt schön bescheiden und vorsichtig. Man muss das alles verkraften und bewältigen können. Und nicht zuletzt auch Kaiser Augustus hat vor seinem Tod seinen Nachfolgern geraten, die Grenzen des Imperiums nicht mehr weiter auszudehnen, sondern das Erworbene zu pflegen, meine Damen und Herren, das Erworbene zu pflegen und eben nicht mit diesem muskelfreien, schwächlichen Größenwahn, hinter dem nichts steckt, außer eine moralisierende Pose, mit dieser größenwahnsinnigen Allüre da in die Welt hinaus zu stolpern, von einem Abgrund in den nächsten. Die CSU fordert nun in diesem Zusammenhang übrigens eine harte Integrationspolitik, Multikulti-Kuschelkurs von Rot-Grün gescheitert. Ja, dem ist ja nicht zu widersprechen, aber trotzdem beschleicht mich da ein etwas mulmiges Gefühl, denn diese verbale Revolverheldenartistik, diese verbale Kraftmeierei, die hat für mich jetzt etwas Überinszeniertes, Aufgesetztes, Überdröhntes. Denn die gleichen, die sich jetzt da so beherzt gegen Multikulti in Stellung bringen, das sind die, die bis vor kurzem auch noch gewarnt haben und immer noch warnen, dass man zum Beispiel Parteien wählen soll, die seit vielen Jahren hier viel konsequenter das Ende von Multikulti fordern. Und das ist für mich auch eines der ganz großen Probleme in der deutschen Politik. Das ist das Parteidenken, dass die Bürgerlichen vor allem nicht für die Sache denken, nicht für Deutschland, sondern nur gegen wen sie sich da immer abgrenzen müssen, gegen die AfD, gegen jene. Und wissen Sie, wenn sie sich immer abgrenzen müssen, dann haben sie selber keine Identität, weil sonst hätten sie ja ein Selbstbewusstsein. Sie müssten sich gar nicht abgrenzen, sie könnten nämlich mit den anderen auch über Differenzen hinweg zusammenarbeiten, um das, was sie für richtig erachten, durchzubringen. Aber wenn sie nur noch die Parteiperspektive, nur noch das eigene Image, nur noch sozusagen die Sorge um das eigene Profil und die Abgrenzeritis, wenn sie das ins Zentrum stellen, dann haben sie im Grunde abgedankt als Politiker, der sich fürs Wohl seines Landes einsetzt. Dann sind sie quasi in eigener Sache unterwegs, Imagepfleger in eigener Sache. Die falsche Aufregung um den Untergang von Tuvalu. Wunderbar, Axel Bojanowski, der glorreichste Klimajournalist der deutschen Publizistik in der Welt, beschäftigt. Er schafft Erleichterung. Tuvalu, was habe ich da nicht alles an kulturpessimistischen Abgesängen auf Vorrat lesen müssen, dass diese Inseln im Ozean versinken werden, weil wir zu viel Auto fahren oder eben noch nicht den Müll entsprechend trennen und auch nach wie vor Fleisch essen. Aber, meine Damen und Herren, es ist offensichtlich auch da, wie bei Mark Twain, die Kunde über mein Ableben ist stark übertrieben. Also glauben Sie diesen Nachrufen auf Vorrat nicht. Tuvalu geht es besser als erwartet. Und schließlich, ich habe schon vorweggenommen, die gute Nachricht des Tages, ein vollendetes Schlachtengemälde. Ist übrigens auch ein Akt der Zivilisierung, dass wir solche Kriege, wie sie Napoleon geführt hat, mittlerweile nur noch auf der Leinwand oder in sportlicher Form im Fußballstadion ohne Tote erleben können. Das zeigt doch, dass sich die Erde insgesamt, zumindest in unseren Breitengraden, tendenziell in Richtung Friedlichkeit bewegt, dass die Vernetzung, die Rückkopplung solche Abenteuer und solche Welteroberungsfantasien, wie sie da noch ausgelebt werden konnten, in Europa verunmöglichen. Es muss ein großartiger Film sein, ein Meisterwerk, wie man es seit Braveheart oder Gladiator nicht mehr gesehen hat, schreibt da die Welt. Braveheart natürlich auch ein fantastischer Film von und mit Mel Gibson. Braveheart, William Wallace, der Terrorist aus Sicht der Engländer, der Freiheitskämpfer aus Sicht der Schotten. Immer aufpassen mit diesen Begriffen. Was ist eigentlich ein Terrorist? War Wilhelm Tell auch einer? Aus Sicht der Österreicher, aus Sicht der Habsburger vielleicht schon, allerdings nur eine Sagengestalt. Ridley Scotts Napoleon mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle. Ich freue mich darauf und ich habe Ihnen auch schon gesagt, warum. Weil das sicherlich mindestens 2 Stunden willkommene Ablenkung vom Wahnsinn, vom Chaos der Gegenwart sein wird. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Tag und ich verweise noch einmal auf unseren Livestream Viktor Orban in Zürich, die große Zürcher Rede. Ich bete, dass unser Livestream und alles Weitere auch klappt. Es würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Wir halten Sie auf dem Laufenden und morgen erscheint schon wieder die neue gedruckte Ausgabe, die Weltwoche. Immer darum bemüht, die Vielfalt der Meinungen nach vorne zu bringen, Rede und Gegenrede und ganz wichtig, die Weltwoche und auch diese Sendung, die bestätigt Sie nicht einfach nur darin, was Sie hören wollen. Es ist eben auch Teil unseres Programms, dass da innerhalb der sogenannten Blase auch blasenferne Akzente gesetzt werden, weil das ist wichtig, man muss sich immer auch mit dem auseinandersetzen und mit dem befassen, was man nicht sozusagen intuitiv auch und emotional sofort einleuchtend und richtig findet. Und manchmal lernt man sogar etwas oder manchmal korrigiere dann auch ich, muss ich meine Meinung wieder anpassen und so bleibt man eben schön im Gespräch und im Dialog, im Zeichen hoffentlich eines Erkenntnisgewinns. Machen Sie es gut, mehr Erkenntnis, weniger Moralismus, das Motto des heutigen Tages.